Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die deutschsprachige Sendung von TRT. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a und TürkSat 4a sowie Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unsere Sendereien Thema des Tages, meine Traumziele und aus der Sicht eines Reisenden. Und nun die Nachrichten. Ein Technikausfall bei den Grenzkontrollen hat am Freitag an großen deutschen Flughäfen zu massiven Problemen bei der Einreise aus Nicht-Schengen-Staaten geführt. Das für die automatisierte Einreisekontrolle zuständige IT-System der Bundespolizei funktionierte zwischenzeitlich nicht. Die Polizei hatte die Kontrollen zwischenzeitlich manuell durchführen müssen. Es sei vermehrt zu Wartezeiten und zum Rückstau gekommen, teilte die Bundespolizei mit. Es handelte sich demnach um einen bundesweiten Systemausfall. Betroffen waren alle großen Flughäfen in Deutschland. Der Schengen-Flugraum, wo es nur Stichprobenkontrollen gäbe, sei weniger das Problem gewesen. Seit 14 Uhr Ortszeit war es zu den Beeinträchtigungen gekommen. Die Polizeikräfte seien für die Kontrollen verstärkt worden. Gegen 18 Uhr gaben die ersten Flughäfen, darunter der größte deutsche Flughafen in Frankfurt, sowie der Hauptstadtflughafen Berl und der Airport Düsseldorf Entwarnung. Dort liefen die Systeme und Kontrollen wieder ohne Probleme. Nach Angaben der palästinensischen Organisation Hamas sind in der katarischen Hauptstadt Doha indirekte Verhandlungen mit Israel über einen Waffenstillstand im Gazastreifen wieder aufgenommen worden. In dieser Verhandlungsrunde wird es um eine Einigung gehen, die zu einem vollständigen Waffenstillstand, dem Abzug der Besatzungstruppen aus Gaza und der Rückkehr der Vertriebenen in ihre Häuser führt, hieß es in einer schriftlichen Erklärung seitens der Hamas. In der Erklärung wurde betont, dass die Hamas ernsthaft und entschlossen daran arbeite, so bald wie möglich eine Einigung im Einklang mit den Wünschen des palästinensischen Volkes zu erzielen. Ziel der Einigung sei es, Israels ethnische Säuberungen und seinen Völkermord im Gazastreifen zu beenden. Gestern wurde berichtet, dass eine israelische Delegation zu indirekten Gesprächen über einen Gefangenenaustausch mit der Hamas in die katarische Hauptstadt Doha gereist sei. In einer schriftlichen Erklärung der Pressestelle des israelischen Premierministeriums hieß es, Premierminister Benjamin Netanyahu habe der Reise des Fahndungsteams nach Doha, an dem auch Vertreter des Mossad und der Armee beteiligt seien, zugestimmt. Dem israelischen Premierminister Netanyahu wird von der israelischen und internationalen Öffentlichkeit vorgeworfen, er habe aus politischen Gründen kein Abkommen über einen Gefangenenaustausch mit der Hamas geschlossen. Netanyahu erklärte außerdem am 20. Dezember gegenüber der amerikanischen Zeitung The Wall Street Journal, dass der Krieg so lange weitergehen wird, bis die Hamas vollständig eliminiert ist und man die Existenz der Hamas an den Grenzen Israels nicht akzeptieren wird. Schätzungsweise befinden sich im Gazastreifen 101 israelische Gefangene. Es wird davon ausgegangen, dass mindestens ein Drittel dieser Gefangenen tot sind. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte Volker Türk hat gesagt, dass die Menschenrechtstragödie im Gazastreifen vor den Augen der ganzen Welt weiterhin andauert. Der UN-Sicherheitsrat befasste sich auf seiner ersten außerordentlichen Jahrestagung mit den israelischen Angriffen auf Krankenhäuser und der Gesundheitskrise im Gazastreifen. UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk, der per Videokonferenz an dem Treffen teilnahm, sagte, die Menschenrechtstragödie in Gaza geht vor den Augen der Welt weiter. Israels Kriegsmittel und Methoden haben Tausende von Menschen getötet und die Region verwüstet, sagte er. Türk erinnerte daran, dass das Völkerrecht in Gaza ignoriert wird und Krankenhäuser während Konflikten geschützt werden müssen. Er sagte, die Zerstörung der Krankenhäuser in Gaza geht über die Beraubung der Palästinenser ihres Rechts auf angemessene Gesundheitsversorgung hinaus. Diese Krankenhäuser haben Tausenden von Menschen Schutz geboten, die nirgendwo anders hingehen können. Die vorsätzliche Zerstörung von Gesundheitseinrichtungen kann einer Form der Kollektivstrafe gleichkommen und ein Kriegsverbrechen darstellen, wenn sie Teil eines großen, angelegten oder systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung ist. Solche Taten können zudem Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, sagte er. Volker Türk forderte eine unabhängige, umfassende und transparente Untersuchung aller Angriffe auf Krankenhäuser, Gesundheitsinfrastruktur und medizinisches Personal in Gaza.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Seit 2017 sind in Schottland 1501 drogenabhängige Babys geboren worden. Die Liberaldemokratische Partei Schottlands erstellte einen Bericht über das neonatale Abstinenzsyndrom NAS, das bei Babys auftritt, die mit einer Suchterkrankung zur Welt kommen. Der Bericht basiert auf Statistiken, die im Rahmen der Informationsfreiheit eingeholt wurden. Dem Bericht zufolge wurden seit 2017 1501 Babys mit NAS geboren. Als Ursache wurde der Konsum legaler oder illegaler Drogen durch die Mütter während der Schwangerschaft angegeben. Während in der Region Lothian, zu der auch die Hauptstadt Edinburgh gehört, 774 drogenabhängige Babys geboren wurden, kamen in Glasgow und Sleat 221 drogenabhängige Babys zur Welt und in der Region Grampian, zu der auch Aberdeen gehört, kamen 209 drogenabhängige Babys zur Welt. Laut Berichten erlitten die betroffenen Babys unter unkontrollierbarem Zittern, Hyperaktivität, Hautausschlägen und schrillem Schreien. Der Vorsitzende der schottischen Liberaldemokraten, Alex Cole Hamilton, betonte in einer Stellungnahme zu dem Bericht, dass die schottische Regierung im Kampf gegen Drogen und drogenbedingte Todesfälle versagt habe, und forderte die Regierung auf, die Suchthilfe stärker zu unterstützen. In Haiti mussten in den letzten Tagen aufgrund von Bandengewalt etwa 11.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Einem Bericht der Internationalen Organisation für Migration, IOM, zufolge kommt es im Viertel Post, Marchand und Umgebung der Hauptstadt Port-au-Prince zu Zwangsmigration, die von Banden verursacht wird. Es komme weiterhin zu Bandenangriffen. In jüngster Zeit seien über 11.000 Menschen aus ihren Häusern geflohen. Eine Analyse der Integrated Food Security Stage Classification IPC zufolge haben 5,4 Millionen Haitianer, also die Hälfte der Bevölkerung des Landes, Schwierigkeiten, sich täglich selbst zu ernähren. Haiti stehe vor der schlimmsten Hungersnot in der westlichen Halbkugel und habe eine der höchsten Raten akuter Nahrungsmittelunsicherheit weltweit, erklärte das Welternährungsprogramm WFP in einem Bericht im Oktober. Haiti, das seit Jahren mit politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Krisen zu kämpfen hat, ist mit seiner Bevölkerung von über 11 Millionen Menschen von einer Hungersnot bedroht. In dem Land, in dem bewaffnete Banden 80% der Hauptstadt kontrollieren, nimmt die Gewalt zu. Nach Angaben des Integrierten Büros der Vereinten Nationen in Haiti wurden seit Jahresbeginn mehr als 5.000 Menschen bei Angriffen bewaffneter Bandenmitglieder getötet. Die Stämme, die sich im Bezirk Tal Abyad, die im Rahmen der von den türkischen Streitkräften und der syrischen Nationalarmee durchgeführten Operation Friedensquelle von der separatistischen Terrororganisation PKK-YPG befreit wurde, versammelten, haben die Befreiung der besetzten Gebiete von dieser Terrororganisation gefordert. In der Erklärung der Stämme wurde hervorgehoben, dass die Menschen in Raqqa, Deir ez-Zor und Haseke unter schwierigen Bedingungen leben und die PKK-YPG-Terroristen die Sicherheit und humanitären Bedingungen in der Region weiter verschlechterten. Die Inhaftierungs-, Vertreibungs- und Zwangsrekrutierungspraktiken der Terroristen gegenüber der einheimischen Bevölkerung, darunter auch Kinder, hätten zu einer Verwüstung in der Region geführt. Tausende Bürger haben ihre Häuser und ihr Land verloren, Familien flohen in Flüchtlingslager und Nachbarländer. In der Zwischenzeit stehlen Banden die Ressourcen der Region und treiben die Menschen in die Armut. In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die Terrororganisation das Leid der Menschen vertiefe und ihre Bemühungen zur Rückkehr behindere. Wir fordern, dass die internationale Koalition eine ernsthafte und abschreckende Haltung gegenüber diesen brutalen Milizen einnimmt, ihre Besetzung beendet und die sichere Rückkehr der Menschen in ihre Häuser gewährleistet. Eine solche Unterstützung wird die Bemühungen zum Wiederaufbau des Staates in Syrien und die Stabilität der Region stärken. Wir fordern die syrische Regierung auf, die Banden im Namen der Bevölkerung von Jizire zu stoppen. Wir fordern die syrische Regierung auf, jeden Verhandlungsversuch abzulehnen. Wir fordern die syrische Regierung außerdem auf, die Verantwortung für die Befreiung aller besetzten Gebiete von Jizire zu übernehmen, so die Erklärung. Nach einer Zitterpartie ist der Republikaner Mike Johnson als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses wiedergewählt worden. Der 52-Jährige wurde im ersten Wahlgang im Amt bestätigt, wie nach der Abstimmung in der Parlamentskammer offiziell verkündet wurde. Das Ergebnis kam erst nach einer dramatischen Wende zustande. Zwei republikanische Abgeordnete hatten zuvor bei der namentlichen Abstimmung gegen Johnson votiert. Dadurch hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als würde der Frontmann der Fraktion eine Schlappe einfahren. Die Abstimmung wurde jedoch zunächst nicht formal beendet und ein Ergebnis zunächst nicht offiziell verkündet. Stattdessen gab es am Rande des Plenarsaales Gespräche mit den parteiinternen Abweichlern, die daraufhin in letzter Minute ihr Votum änderten. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Wie sich die Austrocknung des Kaspischen Meeres auf Wirtschaft und Geopolitik auswirken wird. Das Kaspische Meer, eines der wichtigsten Meere Asiens und der größte See der Welt, droht auszutrocknen, da es an seinen Ufern zu Dürreperioden kommt. In den letzten Wochen gab der Leiter des iranischen Wasserforschungszentrums Mohammed Reza Kalbanpour bekannt, dass der Wasserspiegel des Kaspischen Meeres in den letzten Jahren um etwa einen halben Meter gesunken ist. Allein im letzten Jahr sei der Pegel um 25 cm gesunken, was sich vor allem aufgrund der globalen Erwärmung fortsetzen werde, deren negative Auswirkungen in den nächsten Jahren noch deutlicher zu spüren sein werden. Kalbanpour erklärte, dass durch den Rückgang des Wasserspiegels des Kaspischen Meeres bisher 190 Milliarden Kubikmeter Wasser verloren gegangen sind. In einer Erklärung teilte der Direktor der Abteilung für Risikomanagement des Zentrums für Straßen- und Urbanisierungsforschung, Ali Baitollahi, mit, dass es an den Ufern des Kaspischen Meeres aufgrund des sinkenden Wasserspiegels zur Bodensenkung von 9 cm gekommen sei. Die Umweltprobleme im Zusammenhang mit dem Kaspischen Meer gehen über den sinkenden Wasserstand hinaus. Es gibt auch Behauptungen über Trockenheit an seinen Ufern. Der Generaldirektor für natürliche Ressourcen und Beckenmanagement in der iranischen Provinz Masdaran, Merdad Kazaipol, erklärte kürzlich gegenüber der iranischen Presse, dass an den westlichen Ufern des Kaspischen Meeres Dürre herrsche. Merdad Kazaipol versuchte, diesen Punkt zu unterstreichen, indem er erklärte, der sinkende Wasserspiegel des Kaspischen Meeres habe zur Entstehung einer 1,5 Millionen Quadratmeter großen Trockenzone an der Westküste der Provinz Mazandaran geführt. In einer Erklärung vom 25. Dezember 2023 wies der iranische Innenminister Ahmad Wahidi auf den sinkenden Wasserstand des Kaspischen Meeres hin und warnte vor der drohenden Gefahr, dass es in den kommenden Jahrzehnten vollständig austrocknen werde.
wir Irans Besessenheit am Bau von Staudämmen, den größten See des Nahen Osten, vernichtet. Irans Wasserproblem. Eine der größten Herausforderungen für den Iran ist die anhaltende Dürre im Land und die wachsende Wasserkrise, die ein kritisches Niveau erreicht hat. Es wird erwartet, dass sich dieses Problem in absehbarer Zeit zu einem der wichtigsten nationalen Sicherheitsprobleme des Irans entwickelt wird. Der Direktor des Forschungszentrums des iranischen Parlaments, Babak Nagardari, wies in seiner Rede auf der 7. Internationalen Konferenz zum Klimawandel am 29. Januar 2024 in Teheran darauf hin, dass die Niederschläge im Iran in den letzten 50 Jahren um 50 mm zurückgegangen sind und 62% des Landes unter Dürre leide. Der Direktor des Nationalen Zentrums für Wetter- und Klimawandel der iranischen Umweltschutzorganisation, Darusha Gol Alizadeh, erklärte auf einer Konferenz in der iranischen Nationalbibliothek, dass in den letzten 2 Jahren 800.000 Menschen aufgrund von Dürre und Klimakrise aus den südlichen und zentralen Regionen Irans in die nördlichen Regionen ausgewandert seien. Der Direktor der Abteilung für Feuchtgebiete im östlichen und zentralen Hochland der iranischen Gesellschaft für die Bewirtschaftung von Wasserressourcen, Ali Purahmat, erklärte, die gesamten Wasserressourcen des Iran seien langfristig um 35% zurückgegangen. Purahmat betonte, der Iran sei derzeit das 4. Jahr in Folge von einer Dürre betroffen und das Problem aufgrund der unverzichtbaren Niederschläge, die zur Linderung der Krise benötigt werden, weiter bestehen würde. Eine der wichtigsten Umweltprobleme, die sich aus der Dürre und Wasserknappheit im Iran ergeben, ist das Austrocknen des Urmiasees im Nordwesten des Landes. Iranischen Medienberichten zufolge zeigen die jüngsten Satellitenbilder des Urmiasees, dass nur noch 4% des Sees Wasser führen. Dies deutet darauf hin, dass der Urmiasee, der 6. Salzsee der Welt und der größte See im Nahen Osten, rasch austrocknet und sich in ein ökologisches, lebloses Gebilde verwandelt. Umweltexperten warnen davor, dass das Austrocknen dieses Sees zu schwerwiegenden Umweltfolgen einschließlich Salzstürmen in der Region führen und das lokale Ökosystem erheblich beeinträchtigen könnte. Iranische Umweltaktivisten kritisieren die iranische Regierung für ihre vermeintliche Gleichgültigkeit gegenüber der Erschöpfung des Sees. Kürzlich gab der Sprecher der iranischen Wasserwirtschaft, Firoz Ghazemdahei, bekannt, dass der Urmiasee, der über weniger als 1 Milliarde Kubikmeter Wasser verfügt, 14 Milliarden Kubikmeter Wasser benötigt, um sein normales ökologisches Niveau wieder zu erreichen. Zu den Hauptfaktoren, die zum Austrocknen des Urmiasees beitragen, gehören eine fehlgeleitete Wasserbewirtschaftungspolitik, der Bau von Staudämmen, geringe Niederschläge aufgrund des globalen Klimawandels und eine erhöhte Verdunstung. Jüngste Äußerungen iranischer Beamten haben die Besorgnis geweckt, dass sich das Kaspische Meer in einer ähnlichen Situation befinden könnte. Die Behörden haben erklärt, der Wasserstand im Kaspischen Meer sei erheblich gesunken und dieses Problem würde weiter bestehen. Wie armenische Säuberungsverweigerung den Südkaukasus verschmutzt. Russland wird beschuldigt. Die iranischen Behörden machen in erster Linie Russland für die Verschmutzung des Kaspischen Meers verantwortlich. Am 22. Januar 2024 erklärte der Leiter der Risikoabteilung des Zentrums für Straßen- und Urbanisierungsstudien im iranischen Ministerium für Straßen- und Stadtplanung, Ali Baitollahi, dass die übermäßige Nutzung des Wassers der Wolga durch Russland die Ursache für den Wasserentzug des Kaspischen Meeres sei. Den Angaben zufolge ist die wichtigste Wasserquelle des Kaspischen Meeres die Wolga, die in dieses Meer mündet. Die Wolga liefert 84% des Wassers für das Kaspische Meer. Es wird behauptet, dass Russlands übermäßige Nutzung des Wassers der Wolga zur Entwicklung der Landwirtschaft und der Bau von Staudämmen an diesem Fluss zu diesem Problem beigetragen haben. Kasachstan steht angeblich vor einem ähnlichen Problem. Tatsächlich wurde in der Hafenstadt Aktaf in Kasachstan wegen des geringen werdenden Wassers des Kaspischen Meeres der Notstand ausgerufen. Russland hat sich zu diesen Vorwürfen noch nicht eindeutig geäußert. Es wird behauptet, dass das Kaspische Meer innerhalb von 70 Jahren austrocknet, wenn die derzeitige Politik Russland fortgesetzt wird. Iranischen Experten zufolge wird das Kaspische Meer innerhalb von 20 Jahren die Hälfte seiner Breite verlieren und innerhalb von 10 Jahren werden in den Küstenregionen Staubstürme auftreten. Es wird behauptet, dass die ersten Anzeichen dieser Staubstürme in Kasachstan und Turkmenistan zu beobachten sind. Das wichtigste Abkommen zum Schutz der Umwelt im Kaspischen Meer ist das Übereinkommen von Teheran, das am 4. November 2003 zwischen den Iran, der Republik Aserbaidschan, Turkmenistan, Kasachstan und Russland unterzeichnet wurde. Nach diesem Abkommen sind die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, die Umwelt und das Ökosystem des Kaspischen Meeres zu schützen. Die Vorwürfe iranischer Beamten gegenüber Russland haben jedoch den Verdacht aufkommen lassen, dass Russland die Umsetzung dieses Abkommens blockieren könnte. Einige iranische Umweltexperten argumentieren jedoch, dass es kein wirtschaftlicher Ansatz sei, Russland die ganze Schuld zuzuschieben und auch die iranische Wasserbewirtschaftung und Wasserpolitik eine Rolle bei der Wasserknappheit im Kaspischen Meer spielen. Die Folgen der Stagnation des Wassers im Kaspischen Meer und das Auftreten von Dürreperioden in den Küstengebieten werden über die Umweltauswirkungen hinausgehen und das Funktionieren der Häfen und Anlegestellen beeinträchtigen, die für die Wirtschaft der Region von entscheidender Bedeutung sind. Die rasche Erschöpfung des Wassers im Kaspischen Meer könnte dazu führen, dass die Häfen von Aktau, Kirug, Atyura in Kasachstan und Türkmenbaschi in Turkmenistan sowie Astarhan und Mahachkal in Russland, die alle eine wichtige Rolle für die zentralasiatische Wirtschaft spielen, nicht mehr funktionieren. Dies hätte negative Folgen für die Transitrouten und internationalen Korridore, die sowohl für die regionale Wirtschaft als auch für den Welthandel eine wichtige Rolle spielen. In der Tat hat sich dieses Problem in Turkmenistan bereits manifestiert und die turkmenische Regierung dazu veranlasst, neue Häfen zu bauen, da einige von ihnen nicht mehr funktionsfähig sind. So sind beispielsweise aufgrund des Wasserspiegels im Kaspischen Meer die Seewege zwischen Turkmenistans Turkmenbaschi und den kaspischen Häfen zum Erliegen gekommen, was die turkmenische Regierung dazu veranlasst hat, einen neuen Hafen zu bauen, der den kaspischen Hafen in der Provinz Balkanabad ersetzen soll. Der Hafen von Turkmenbaschi, der als Handelszentrum Turkmenistans gilt, steht vor einer ähnlichen Herausforderung. Kurz gesagt, das Kaspische Meer, das als eines der wichtigsten Meere Asiens und der größte See der Welt ist, verzeichnet einen rapiden Rückgang des Wasserspiegels, wodurch die Gefahr des Austrocknens steigt. Tatsächlich sind an den Ufern des Kaspischen Meeres bereits Dürreperioden aufgetreten. Das Austrocknen des Kaspischen Meeres ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern kann auch die regionale Wirtschaft und Geopolitik erheblich beeinträchtigen. Der Iran macht Russland für die Stagnation des Kaspischen Meeres verantwortlich, aber Russland schweigt zu diesem Thema. Was auch immer der Grund ist, um den Wohlstand der Menschen in der Region und das Schicksal künftiger Generationen zu sichern, darf das Kaspische Meer nicht austrocknen.
Geceler haram olmak bu aralar, daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar, özlersen arama kapalı kapılar. Geceler haram oldu bak bu aralar, daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar, özlersen arama kapalı kapılar. Geceler haram oldu bak bu aralar, daha da kanmam basit o numaralar. Söylerdin ya, hani başkasını görmezdin ya. Gitsen bir daha geri dönmezdin ya. Bu aşkın uğruna ölmezdin ya. Yanar yanar yürek uğruna aşkım. Yalan yalan çoktan sınırı aştım. Aman aman aman bu sabır taştı. Zaman zaman zaman özlersin aşkı. Geceler haram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni yalandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler ara buldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Uğruna aşkım yalan yalan çoktan sınırı aştı. Aman aman aman bu sabır taştı. Zaman zaman zaman özlersin aşkı. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler ara buldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Yanar yanar yürek uğruna aşkım.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Meine Traumziele.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Programm Meine Traumziele. Wenn wir eine kurze Pause vom Chaos und Lärm des Stadtlebens sowie vom Arbeitsumfeld, mit anderen Worten von unserem alltäglichen Treiben einlegen wollen, ist der erste Gedanke, der in den Sinn kommt, einen anderen Ort aufzusuchen. Wir wollen, dass dieses Woanders uns die Freiheit spüren lässt, die wir brauchen, um Energie zu tanken und zu entspannen, damit wir das Leben gestärkt wieder aufnehmen können. Genau aus diesem Grund werden wir in den Ländern, die wir im Rahmen dieses Programms besuchen werden, Orte aufsuchen, die nicht allzu sehr bekannt sind und außerhalb der gewöhnlichen Reiseziele liegen. Unser erstes Ziel ist unser Nachbarland, der Iran. Auf unserer Reise durch den Iran folgen wir den Spuren der türkischen Kultur, die diese Geografie seit Jahrhunderten prägt. Dieses reiche Erbe von den Seldschuken bis zu den Safawiden, von den Ilchanen bis zu den Kadscharen, ist noch heute lebendig. Wir beginnen unsere Reise im Nordwesten des Irans in Tebris. Bei einem Spaziergang durch die alten Straßen sind auf Schritt und Tritt die Spuren der türkischen Geschichte sichtbar. Diese herrliche Stadt ist auch heute noch das Herz des iranischen Aserbaidschans. Der große Basar im Zentrum der Stadt ist ein riesiger Gebäudekomplex, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. In dem Basar, einem der schönsten Beispiele türkisch-islamischer Architektur, erklingen die türkischen Stimmen der Kaufleute. Nach Tebris führt uns unsere Route nach Urmia, wo die türkische und persische Traditionen gut miteinander harmonieren. Der Urmia-See, der in der türkischen Folklore einen besonderen Platz einnimmt, bietet mit seinen mit Salzkristallen bedeckten Ufern einen faszinierenden Anblick. Auf dem Basar von Urmia im Herzen der Stadt haben wir die Gelegenheit, die lebendige lokale Kultur hautnah zu erleben und mit türkischsprachigen Händlern sowie Kunsthandwerkern zu plaudern. In Sancan angekommen, werden wir von dem prächtigen Sultania-Grabmal aus der Ilchanenzeit empfangen. Dieses Bauwerk, das eine der größten Ziegelkuppen der Welt besitzt, ist ein Meisterwerk der mongolisch-türkischen Architektur. Das Rajshuihane-Museum, was so viel wie Wäsche bedeutet, zeigt eine reichhaltige Sammlung des täglichen Lebens und der Tradition der Turkvölker in der Region. Unser nächster Halt ist die Stadt Ardabil im Norden Irans, die als geistiges Zentrum der Safawiden-Dynastie eine besondere Bedeutung hat. Das Mausoleum von Scheich Safi zeigt die Feinheiten der türkischen Kunst und das nicht nur in Architektur, sondern auch in der Kalligraphie und Fayanzenarbeit. Die Bibliothek des Mausoleums beherbergte einst eine der reichsten Manuskriptsammlungen der Welt. Auf dem Weg nach Süden, nach Isfahan, treffen wir auf die prächtigsten Beispiele türkisch-islamischer Architektur. Die Freitagsmoschee aus der Seldschukenzeit ist ein hervorragendes Beispiel für türkisch-islamisches Design. Die Scheich Lutfullah Moschee am Naseke Cehan Platz und der Palast von Ali Kapu aus der Safevidenzeit sind die schönsten Vertreter der türkisch-persischen Architekturharmonie. Die Wandmalereien mit historischen Szenen im Çehel-Säulenpalast und die Akustik im Musikzimmer spiegeln die Feinheiten der türkischen Kunst wider. In Shiraz erleben wir die einzigartige Synthese der persischen und türkischen Kultur. Die Burg von Kerim Khan Sand ist ein beeindruckendes Beispiel für türkische Militärarchitektur. Auf den berühmten Basaren der Stadt sind die traditionellen Muster der türkischen Teppiche noch lebendig. Wenn wir Maşhad erreichen, empfängt uns die spirituelle Atmosphäre des Imam Reza Grabs. Dieser heilige Ort, der seit Jahrhunderten von türkischen Pilgern aus Anatolien aufgesucht wird, hinterlässt sowohl architektonisch als auch spirituell tiefe Spuren. In den Teppichwerkstätten der Stadt haben wir Gelegenheit, die türkischen Motive in den berühmten Khorasan-Teppiche des Irans zu betrachten. Die letzte Station unserer Reise ist die Hauptstadt Teheran. Im Gulistan-Palast lernen wir das türkische Erbe der Kaçaren-Dynastie kennen. Während die Fayanzen und Kalligraphien an den Wänden des Palastes eine perfekte Synthese der türkisch-iranischen Kunsttradition bilden, zeigten die Artefakte im Palastmuseum die tiefen Spuren, die die türkischen Herrscher in der iranischen Geschichte hinterlassen haben. Jede Stadt, jedes Gebäude und jeder Mensch, dem wir auf dieser Reise begegnet sind, beweist die Tiefe und den Reichtum der türkischen Präsenz im Iran. Die türkische Sprache und Kultur leben nicht nur in historischen Artefakten weiter, sondern auch im täglichen Leben der Menschen, in der Musik, im Kunsthandwerk und in der kulinarischen Kultur im ganzen Land. Werfen wir nun einen Blick auf die iranische Esskultur, die durch die Verschmelzung türkischer und persischer Traditionen über Jahrhunderte hinweg einzigartig geworden ist. Auf dieser Geschmacksreise begegnen wir unvergesslichen Gerichten am Schnittpunkt zweier tief verwurzelter Küchen. Unsere erste Station ist wiederum Tebris. Die berühmten Tebris-Fleischbällchen sind ein Meisterwerk der aserbaidschanisch-türkischen Küche, die mit Eiern, getrockneten Pflaumen und Walnüssen zubereitet werden. Die Pestille und Sucuk-Traubendessert mit Walnüssen, die auf dem Basar von Tebris verkauft werden, sind die iranischen Interpretationen der Aromen, die wir aus Anatolien kennen. Der Aufstrich aus Sahne und Honig auf den Sangak-Brot zum Frühstück ähnelt dem Frühstück der türkischen Stadt Van. Die Küche von Urmia hat durch die Lage am See einen besonderen Charakter bekommen. Die für die Ortschaft bekannte Kebab-Sorte, die hier Dizi genannt wird, erinnert an die Taschköfte, also die Steinfleischbällchen in Kars. Die Trockenfrüchte, die auf den lokalen Märkten verkauft werden, tragen fast die gleichen Namen wie ihre türkische Gegenstücke. In Ardabil angekommen, lernen wir das Gericht Piti kennen. Dabei handelt es sich um eine berühmte Speise der aserbaidschanischen Küche, die mit Kichererbsen und Lammfleisch im Eintopf gekocht und mit einer speziellen Technik serviert wird. Die berühmten Dolmas der Stadt können unter anderem in Weinblättern als auch in Paprikaschoten gefüllt sein. In Isfahan lernen wir die Feinheiten der aswavidischen Palastküche kennen. Çelo Kebab, Kebab aus Reis, ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der iranischen und türkischen Küche. Isfahans berühmte Biryani, zwischen Brot gekochtes Hackfleisch, ist ein entfernter Verwandter des türkischen Fladenbrots. Die Küche von Maşhad spiegelt die reiche Traditionen der Region Khorasan wider. Şişlik, auch unter dem Namen Şaşlik bekannt, ist eine Art Kebab, der etymologisch aus dem Türkischen stammt. Aşura ist hier ein unverzichtbarer Bestandteil des Monats Muharram, genau wie in Anatolien. Reis hat in jeder Region des Irans einen besonderen Stellenwert. Auch hier gilt, dass Reis aus der Zerrechtraube spezifisch für die Region Südkhorasan ist und Sorten wie Sabzi Pulo, Reis mit Gemüse, dem Reis der türkischen Küche ähneln. Die Verwendung von Safran ist ein unverzichtbares Merkmal beider Küchen. Außerdem kann gesagt werden, dass der Teekultur sowohl in der iranischen als auch in der türkischen Gesellschaft eine große Bedeutung zukommt. Sie gilt als ein wichtiges soziales Ritual. Der in dünnen Gläsern servierte schwarze Tee ist in den beiden Kulturen ein fester Bestandteil der Konversation, der Gastfreundschaft und des täglichen Lebens. Die türkisch-iranische Esskultur hat sich im Laufe der Jahrhunderte so stark verflochten, dass es heute fast unmöglich ist, die Ursprünge vieler Gerichte zu erkennen. Dieses reiche Erbe ist auch heute noch lebendig und macht die kulinarische Kultur beider Länder einzigartig. Für heute wollen wir unsere Reise hier beenden. Wir hoffen auf ein Wiederhören in der nächsten Folge.
Meine Traumziele.
Sen güneşin doğuşu gibi bekledim sabaha kadar. Sen ilacı her çilenin, gel sormadan. Yandım bir bakışla, bu nasıl endam? Aldım aklımı o gözlerin derya. Ah ben hasretinden olmuşum Leyla. Bu ne davet? Beni yap yüreğine sap, dönsün devran. Belki yalan, belki masal, hiç aldırma. Ya satır satır al şu kaderimi eline. Döndüm deliye, ben kapılmadım kimseye böylesine. Oldum hediye. Yandım bir bakışla, burası benda. Yandım bir bakışla, bu nasıl endam? Aldım aklımı gözlerin derya. Ah ben hasretinden olmuşum Leyla. Bu ne davet, durdu kalbim böyle mi sevda? Sanki uzunca bir tatil, aşk böyle gel tabi yârim. Ver elini pek de binarin. Ya satır satır al şu kaderimi eline. Döndüm deliye, ben kapılmadım kimseye böylesine. Oldun hediye. Yandım bir bakışla, bu nasıl enda?
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trtwordworld.com.
seni vurdun gölgemden. Sana yollarım engelli. Sana çarpılır gözlerim. Yokluğunla bölme beni.
Beslerim bütün çiçekleri. Süslüyor da aynalar sana mutluluk dilekleri. Hediyem papatyalar.
Papatya falan abi kural koydu.
Bir kural koydum sadece seviyor seviyor seviyor. Gözleri bu ömrümün armağanı. Yaradan kime ne vereceğini biliyor. Bir kural koydum sadece seviyor, seviyor, seviyor. Gözleri bu ömrümün armağanı. Yaradan kime ne vereceğini biliyor.
Papatya falana bir kural koydum sadece seviyor, seviyor, seviyor. Gözleri bu ömrümün armağanı. Yaradan kime ne vereceğini biliyor.
Aus der Sicht einer Reisenden.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie zu unserer neuen Sendereihe Aus der Sicht einer Reisenden. In unserem Programm wollen wir Ihnen schildern, wie eine Fremde die Türkei erkundet, das Land sieht, welche Geschichten sie erlebt, welche Details ihr auffallen und was sie dabei fühlt. Vom ersten Moment, wo sie ihre Türkei-Reise antritt, wird sie nicht nur Orte, sondern auch den Geist dieser entdecken. Sie wird uns von den einzigartigen Landschaften, Straßen und interessanten Details von Türkei berichten, aber auch von der Kultur, den Traditionen und der Geschichte dieses Landes. Wenn Sie bereit sind, lassen Sie uns gemeinsam diese unvergessliche Reise antreten. Mein Name ist Ceyran. Ich liebe es zu reisen und dieses Mal habe ich beschlossen, die paradiesischen Ecken von Türkei zu erkunden. Nachdem ich diesen Beschluss gefasst habe, machte ich mich gleich an die Arbeit und begann die Städte, Orte und Verkehrsmittel einzeln zu recherchieren. Ich buchte umgehend einen Flug nach Istanbul bei der türkischen Fluggesellschaft. Ich war mir sicher, dass es eine sehr angenehme Reise werden würde, denn ich wusste, dass Türkei eine Fluggesellschaft besitzt, die weltweit in der Luftfahrt tätig ist und von Fluggästen aus aller Welt gerne bevorzugt wird. Eine angenehme Reise erwartete mich also. Der ersehnte Tag war gekommen und ich konnte endlich das Flugzeug besteigen. Es freute mich sehr, beim Betreten der Maschine von den Flugbegleiterinnen und Begleitern auf Türkisch mit Merhaba, hoş geldiniz, begrüßt zu werden. Diese beiden Worte würde ich noch oft zu hören bekommen. Also wiederholte ich sie in meinem Herzen. Hallo, willkommen. Als ich meinen Platz einnahm, saß eine Frau mittleren Alters mit einem lächelnden Gesicht auf dem Nebensitz. Unsere Blicke trafen sich. Sie lächelte leicht. Und wir kamen ins Gespräch. Sie war eine Türkin, hieß Frau Güneş und war ins Ausland gereist, um ihre Tochter zu besuchen. Sie erzählte mir, sie würde in Istanbul leben, und im weiteren Verlauf des Gesprächs erfuhr ich, dass sie eine pensionierte Lehrerin war. Frau Güneş verfügte über ein fundiertes Geschichtswissen. Auf unserem Flug gab sie mir Informationen über die türkische Geschichte, die mir noch nicht bekannt war. Sie erzählte mir von dem jahrhundertealten historischen Erbe des Osmanischen Reiches und von Türkiye. Besonders fasziniert war ich von dem, was sie mir über die reiche Geschichte Istanbuls erzählte. Die Architektur der Hagia Sophia, die Geheimnisse des großen Basars und die Geschichten des Bosporus wurden mit einer solchen Begeisterung erzählt, dass ich das Gefühl hatte, selbst dabei zu sein. Sie gab mir nicht nur Auskunft, sondern empfahl mir auch Orte in Istanbul, die mein Interesse weckten und die ich unbedingt besuchen sollte. Kehren Sie nicht zurück, ohne die Paläste zu besuchen und die Stadt vom Galata-Turm aus zu betrachten, sagte sie. Sie bot mir sogar an, bei ihr bleiben zu können, um die wahre türkische Gastfreundschaft erleben zu können. Dank dieses Gesprächs verwandelte sich diese gewöhnliche Flugreise in ein unvergessliches Erlebnis. Mein Wunsch, Istanbul zu besuchen und hautnah zu erleben, verstärkte sich. Ich konnte es kaum erwarten, ihre Empfehlungen eine nach der anderen umzusetzen. Ich überprüfte die Fluginformationen auf dem Bildschirm vor meinem Sitz. Ich schaltete die Unterhaltungs-App ein. Ich wählte aus der reichen Auswahl von Filmen, TV-Serien und Musik aus und begann, ein Lied zu hören. Auf Empfehlung von Güneş hörte ich türkische Kunstmusik und ein paar Volkslieder. Die Stücke waren sehr schön, dass die Zeit wie im Nu verstrich. Nach einer Weile begann das Kabinenpersonal mit dem Mittagsservice. Meine Augen leuchteten auf, als ich die Speisekarte sah. Frische Artischocken mit Olivenöl, köstliche Fleischbällchen und zum Nachtisch Baklava. Das Reichtum der türkischen Küche beflügelte mich. Das Essen war ein echter Gaumenschmaus und machte den Flug noch angenehmer. Als dann der Pilot ankündigte, wir wären in der Nähe von Istanbul, begann mein Herz zu rasen. Istanbul, die Stadt zwischen Okzident und Orient, sah aus der Luft wunderschön aus. Als das Flugzeug zum Sinkflug ansetzte und landete, sah ich diese wunderschöne Millionenstadt zum ersten Mal durch das Fenster. Der Ausblick war herrlich. Mir kam in den Sinn, was ich bis zu diesem Tag über diese Stadt gelesen und gesehen hatte, kombiniert mit dem, was Frau Güneş mir erzählt hatte. Welche Kriege, welche Siege diese riesige Stadt erlebt hatte. Als die Zeit verging und das Flugzeug landete, stieg meine Aufregung unermesslich. Ich freute mich darauf, meine türkischen Freunde zu sehen und von dem köstlichen Essen zu kosten. Mit dem angenehmen Flug hatte ich einen guten Start zurückgelegt. Jetzt wurde mein Pass für die Einreise nach Türkiye abgestempelt. Ich war überglücklich, denn ich war im Begriff Zeuge einer jahrtausendalten Geschichte zu werden. In der nächsten Folge werde ich darüber berichten, was ich am Istanbuler Flughafen erlebt habe. Bis dahin, auf Wiederhören.
Aus der Sicht einer Reisenden.
Sen de benimle yandıysan, bana bomboş bakma. Her gece uykundan gözyaşıyla uyandıysan, dur inadın boğar bizi, kaybolur zaman. Bir tarafım boş boş, istediğin buysa tamam.
İsterdim bir yolunu bulmak, karanlık nereye adım atsan. Uyandım uykularımdan, yarım kalan yokluğuna alışamam. Hep bir şeyler eksiliyor, çaresi yok.
Ya misafirinim ya esaretin, vicdanım rahat inan helal ettim. Bir şans daha yok, kışa küs yaza koş, çoktan ziyan ettik.
Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma. Her gece uykundan gözyaşıyla uyandıysan dur, inadın boğar bizi. Kaybolur zaman, bir tarafım boş boş, istediğin buysa tamam. Başa döndüm, inandım yarınlara. Neden sensiz bu evin çatısı yok? Yok hesabın kalmasın üzerimde. Öldürdün bizi kaderimize.
Ömrümüzü ziyan edemem ben. Bir başkasını inan sevemem de. Kül olur giderim sağım solumu inan göremem.
Yanarsa yansın, biterse bitsin. Bu şarkılarda umrumda değil.
Sözümde durdum, büyük konuştum. Aramam asla gururumdan. Gidene gel diyemem. Biliyorum affedecek ya da seni de yar edecek gönül. Koparsa fırtına.
Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma. Her gece uykundan gözyaşıyla uyandıysan dur, inadın boğar bizi. Kaybolur zaman, bir tarafım boş, İstediğin buysa tamam. Sen de benimle yandıysan bana bomboş bakma. Her gece boğar bizi. Kaybolur zaman, bir tarafım boş boş, istediğin buysa tamam.
Die Stimme Türkiye's ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Boll moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Leyer, Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye